Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie Gott alles wohlführt. Und es gibt nur einen, der so ist wie du. Und auch wie immer die Lieder, die wir da singen im Gottesdienst, immer so ganz gut passen eigentlich nachher zu der Predigt, die kommt. Es gibt nur einen, der so ist wie du. Man könnte sagen, du bist einmalig. Gott ist einmalig. Es gibt nur einen, der so wie er ist. Und das wäre eigentlich auch ein gutes Thema für einen Kolosserbrief, wo wir immer noch drin stehen in dieser Serie, wo das auch eigentlich aufzeigt, Gott ist einmalig. Und auch, wenn wir in die Welt rausschauen, wenn wir das auch festhalten und sagen, Gott ist einmalig. Es gibt nur einen, so wie er ist. Ja, wir möchten zum Anfang an noch miteinander noch einmal ein Gebet sagen. Ich möchte ein Gebet lesen, das ich in der letzten Zeit immer mal wieder gebraucht habe. Und es ist ein Gebet, wo wir uns einfach Gott öffnen und sein Wort öffnen vom Ignatius von Loyola. Vielleicht können wir die Augen schliessen. Aber das Gebet anfängt mit dem Wort, Herr, öffne mir die Augen, aber vielleicht unser Gebet schliessen, einfach vor Gott da sein in seiner Gegenwart. Vielleicht, wenn wir die Hände offen halten zum Empfangen, vielleicht sind wir einfach auch gewöhnt, sie zu falten, wie es uns wohl ist. Herr, öffne mir die Augen. Mach weit meinen Blick und mein Interesse, damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. Herr, gib mir ein großzügiges Herz, das sich deinem Wort überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Herr, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen, ergreifen und verändern lasse. Amen. Amen. Ja, wir sind immer noch im ersten Monat vom neuen Jahr. Und ja, das sind so Zeiten, wo wir uns Gedanken machen, auch über Zukunft. Und gleichzeitig, ja, befinden wir uns auch in einer Weltlage, die bedrohlich ist und uns verunsichert, uns vielleicht sogar verängstigt. Was kommt auf uns zu? Sind wir dieser Zukunft einfach ausgeliefert? Was können wir heute für die Zukunft, für unsere Zukunft, die Zukunft dieser Welt entscheiden? Wie können wir uns orientieren? An was können wir uns festhalten? Und es ist immer gut in solchen Zeiten und absolut wesentlich, dass wir in diesen Zeiten auch eben auf Gottes Wort hören, uns danach ausrichten und dass wir unseren Blick wirklich ganz fest auf Jesus fokussieren. Und dass wir eben mit ihm verbunden bleiben. Und dazu sollen uns auch die drei kurzen Verse aus dem Kolosserbrief helfen, die wir heute miteinander anschauen wollen, immer noch im zweiten Kapitel. Und vielleicht will jemand für uns diesen Text lesen, ganz freiwillig, die drei Verse.
Schuldschein, der er uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für
Danke vielmals, Hans. Ja, der Kolosserbrief allgemein, ich finde das ein toller Brief, wo so viel Schönes drin ist. Der Kolosserbrief möchte uns Gläubigen ermutigen und uns festigen, gerade auch gegenüber von Verunsicherungen, die eben vielleicht von innen oder von außen an uns herkommen. Das letzte Mal hat Rees darüber predigt, über Irrlehre und Philosophie. In den Vers voran, die da angesprochen werden. Und der Paulus, er tut die Gläubigen, er probiert die Gläubigen eben zu ermutigen und zu festigen, indem er wirklich Christus ins Zentrum stellt und sein Erlösungswerk. Das sehen wir auch wieder in diesen paar Versen. Und als seine Nachfolger, als Kind von Gott, als Kind von seinem Reich, da wissen wir haben im Glauben an ihn, wir haben ein neues Leben in ihm und das Leben soll unser Denken, unser Glauben, unser Handeln bestimmen. Ihm wollen wir vertrauen. Und es ist gut, wir wollen noch einmal kurz nochmal einen Blick werfen auf die paar Verse, die der Rees darüber predigt hat vor 3 Wochen, sind es gleich auch schon wieder Anfangsjahr. Und da ist mir so richtig, ich war ja nicht da gewesen, aber mir ist jetzt da richtig wieder also reingefahren, wie ja, die beiden Worte, die da immer wieder vorkommen und wiederholt werden, in ihm oder mit ihm. Denn in ihm, der das Haupt, also Christus, in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Ah nein, Moment, ich habe nicht im zweiten Vers angefangen. Denn in ihm, Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. In ihm habt ihr auch eine Beschneidung empfangen. Der Schluss vom Vers, die Beschneidung, die in Christus geschieht. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe und mit ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. In ihm, mit ihm, das soll unsere Position sein, unsere Stellung. Bleibt mit Christus verbunden, so ist auch der ganze Abschnitt an die heutigen Verse überschrieben in der Übersetzung «Hoffnung für alle», die wir gelesen haben. Und in dieser Beziehung, in dieser Verbundenheit mit Christus, wenn wir leben im Vertrauen auf ihn, sind wir unterwegs auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Und bei diesen 3 Versen im heutigen Text möchte ich einfach kurz 2 Sachen ein bisschen beleuchten. Einerseits redet Paulus da eben von unserer Schuld, wo Christus am Kreuz, wo er für uns gestorben ist und die Schuld uns vergeben hat und auf sich genommen hat. Und andererseits, interessanterweise, ist das das Thema Macht, wo im Kolosserbrief immer wieder auch erwähnt wird. Genau. Kolosser 2,13 haben wir gelesen. Früher wart ihr durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Das ist ein ganz krasser Gegensatz, etwas ganz Neues, was da geschieht und kommt. Früher waren wir von Gott getrennt und jetzt sind wir mit Christus verbunden. Früher sind wir, als wir Christus noch nicht kennt haben, sind wir tot gewesen in den Augen von Gott. Jetzt sind wir mit Christus lebendig. Dank der Erlösung von Jesus Christus ist unsere Schuld vergeben. Das gilt für mich, für dich, für jeden Mensch, für jede Situation, in der ein Mensch sich darin befinden kann. Ein Neuanfang ist möglich. Und der Paulus braucht dazu für die Vergebung, die Gott uns schenkt, das Bild vom Schuldschein. Die Schuld, die ja, auf uns Menschen lastet, die auf mir lastet, wird für ungültig erklärt. Und Gott hat den Schuldschein als Kreuz genagelt, wo Jesus für uns gestorben ist. die Forderung, die gegen mich, die gegen Menschen gerichtet war, mit dem Schuldschein, wird für ungültig erklärt, gelöscht und für immer beseitigt. Wir haben gelesen im Vers 14, und da ist der Vers in einer anderen Übersetzung ein bisschen anders formuliert. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Es ist für mich jetzt noch naheliegend, diese Aussage mit der Jahreslosung von diesem Jahr zu verbinden, wo in der Offenbarung 21,5 Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Da, wo Jesus in das Leben hineinkommt, geschieht nicht nur einfach eine Veränderung, eine Umwandlung, eine Verbesserung. Nein, Christus schafft etwas ganz Neues von Grund auf. Er nimmt weg, was uns von Gott getrennt hat, und etwas ganz Neues darf in uns entstehen. Er schenkt uns eine neue Identität in ihm. Das lesen wir auch noch im 2. Korinther 5, 17, wo es heisst, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und ein bisschen weiter heisst es in dem gleichen Kapitel, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Auch wieder das Bild von dem Schuldschein oder von dieser Schuld, von dieser Verurteilung. Ja, das ist das eine, etwas ganz Neues. Nicht einfach nur, es wird ein bisschen besser oder es wird ein bisschen anders. Etwas Neues will Christus in unser Herz, in unser Leben hineinpflanzen. Und das darf wachsen, das darf entstehen. Jetzt, auch in diesem Jahr. Und dann das andere Thema, das ich jetzt noch ein bisschen drauf komme, von der Macht. Ja, es ist halt jetzt auch gerade ein bisschen in dieser Woche, die wir jetzt gerade erlebt haben, da sind alle Augen von der Schweiz und von der ganzen Welt, kann man sagen, auf Davos gerichtet gewesen. Das ist das Bild von Davos. Wo ja ZWEF stattgefunden hat, das World Economic Forum. Sozusagen ein bisschen ein Showdown von allen Mächtigen von dieser Welt, Politiker und Wirtschaftsführer. Und es scheint so zahlreich wie noch nie, sind sie da gewesen und haben daran teilgenommen. Ja, wer hat zu sagen in dieser Welt? Gilt einfach das Recht vom Stärkeren? Und alle Menschen müssen sich nach dem Recht richten und sind dem ausgeliefert, deren Macht, die da ausgeübt wird, irgendwie unterstellt. In den Medien so hat man vor allem von zwei Reden gelesen an dem World Economic Forum. Und der kanadische Premierminister, Mark Carney, eben seine Rede hat viel Beachtung gefunden und unter anderem hat er Folgendes gesagt. Es scheint, dass wir jeden Tag daran erinnert werden, dass wir in einer Ära der Rivalität zwischen Großmächten leben. Dass die auf Regeln gegründete Ordnung nicht mehr gilt, dass die Starken tun können, was sie wollen, und die Schwachen erleiden müssen, was sie müssen. Und er hat dann in seiner Rede die kleineren Staaten, oder er redet von den mittleren Staaten, ermutigt, nach dem Vorbild auch von Kanada, unabhängiger und eigenständiger ihren Weg zu gehen und sich nicht einfach dem Machtstreben der Grossen zu unterwerfen und sich ihnen anzupassen. Was ja anscheinend ein bisschen dort in Davos auch sichtbar war. Einfach, ja, was man gewissen Leuten den roten Teppich ausleiht und alles tut, um denen zu gefallen, diesen Grossen. Ja, die politische Weltbühne wird von ein paar wenigen autokratischen Grossmächten dominiert, die ihre eigenen Interessen rücksichtslos durchsetzen und nicht viel Bereitschaft zum Dialog zeigen. Aber erwarten, dass man sich eben ihnen unterstellt, nach ihrer Pfeife tanzt, das tut, das ausführt, was sie sagen. Ja, das sind die Machtkonstellationen, wo wir merken und spüren auch, das ist wirklich, das ist ein Umbruch in dieser Welt heute. Es gibt einen Umbruch. Und wo sind wir da drin in dem ganzen, in dieser ganzen Machtkonstellation? Wie sollen wir uns da verhalten? Auch als Nachfolger von Jesus in dieser Welt. Wie sollen wir da damit umgehen? Wo ist unser Platz da drin? Für uns als Nachfolger von Jesus ist es eben auch interessant zu sehen, was gerade im Kolosserbrief zum Thema Macht steht. Und wir werden das ein bisschen miteinander anschauen. Und wir erinnern uns vielleicht noch an den Anfang des Kolosserbriefs, wo der Paulus ganz klar festhalten tut, durch ihn, Christus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Über alle Macht in dieser Welt, sei es politische, wirtschaftliche, religiöse, geistliche Macht, steht Christus, der alleinige König von Himmel und Erde und vom ganzen Universum, von der ganzen Schöpfung. Er ist der Erste, er ist der Letzte. Auch Satan, auch die Macht vom Bösen, ist ihm unterstellt. Auch wenn die Macht noch am Werk ist in dieser Welt und seine Auswirkungen spürbar sind. Ich werde da noch Epheser 2,2 lesen, was heisst, ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Unsere Position, wir wollen Christus, Gott, gehorchen, wir wollen mit ihm verbunden bleiben. Und als Nachfolger von Christus stehen wir unter seinem Machtbereich, unter seiner Vollmacht. Und keine Macht kann das neue Leben, das er uns schenkt, uns wegnehmen. Wir sind frei, unabhängig von allen anderen Mächten. Und der Paulus ermutigt uns, an unserem Glauben, an dem Glauben festzuhalten und die Stellung festzuhalten. Wenn er schreibt im Kolosser 1,23, wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Und die Macht von Christus, die ist am Wirken im Leben von Paulus, wo die rettende Botschaft verkündet hat. Denn er schreibt auch von sich selber, im Vers 29, in dem ersten Kapitel, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Und die Macht ist nicht nur in Paulus wirksam gewesen, die Macht ist in uns, weil Christus in uns wohnt, ist die Macht in unserem Leben am Werk, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Kolosser 2, Vers 10, lesen wir, Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Und nicht nur das, in Christus sind wir auch befreit von allen Mächten und Zwängen dieser Welt. Ich habe jetzt mehr darauf hingewiesen, was da auf der politischen Bühne läuft. Aber es gibt ganz andere Mächte, die uns gefangen halten in unserem Leben, die eine Herausforderung darstellen für uns. Christus befreit uns von allen Mächten und Zwängen, die auf uns einwirken wollen, die uns gefangen halten wollen. Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von Neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Maßgebend für uns ist Christus, sein Erlösungswerk. Er ist unser Maßstab. Und so sollen wir uns positionieren. Diesen Platz sollen wir einnehmen. Christus wohnt in uns. Er ist der Herrscher über alle Mächte. Und er befreit uns von allen Zwängen, von diesen Mächten, die da sein können. Wir wollen uns nach ihm und seinem Wort ausrichten und auch danach handeln. Kurzen Blick noch in ein weiteres Kapitel, das dann noch kommt. Später nehme ich an, Kolosser 4, 5. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Und dazu, wie sollen wir uns verhalten in diesen schwierigen Situationen, in diesem Gefüge von diesen Machtkonstellationen. Wie sollen wir uns verhalten? Da finden wir ein paar Hinweise in einer Stellungnahme von der Heilsarmee zum Thema Macht. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr diese Webseite kennt. Auf dieser Webseite findet man Stellungnahmen von der internationalen Heilsarmee, aber also auf Deutsch übersetzt, zu gesellschaftlichen und ethischen Themen. Also zum Beispiel über Flüchtlinge, über Korruption, über Todesstrafe, über häusliche Gewalt und eben auch, es gibt eine Stellungnahme über Macht, über den Umgang mit Macht. Und in dieser Stellungnahme steht unter allem Folgendes. Als christliche Kirche glaubt die Heilsarmee, dass der allmächtige Gott seine Macht immer für gerechte Ziele einsetzt. Als Folge davon glaubt die Heilsarmee, dass Macht, ob wirtschaftlicher, emotionaler, gesetzlicher, physischer, politischer, religiöser oder sozialer Natur, immer so ausgeübt werden sollte, dass die Werte des Reiches Gottes gefördert werden. Liebe, Gerechtigkeit und gegenseitiger Respekt. Macht sollte niemals für Manipulation und Ausbeutung angewandt werden. Die Heilsarmee ist strikt gegen die Ausübung von Macht, welche unterdrückend, gewalttätig oder korrupt ist oder die Menschenrechte missachtet. Und noch ein bisschen weiter steht in Bezug auf unser Verhalten als Nachfolger von Jesus. Christen verstehen, es ist Gottes Absicht, dass Menschen Rechte und Pflichten haben und um diese auszuüben, brauchen sie Macht. Dies trifft sowohl auf Nationen, Gemeinschaften und religiöse Körperschaften als auch auf Individuen zu. Jedoch ist das Verlangen nach absoluter und verantwortungsloser Macht ein Zeichen von Sünde. Und wenn ihr vielleicht mal auf die Seite geht, könnt ihr euch Zeit nehmen, all die Bibelstellen noch nachzulesen. Dieses Verlangen eben nach Macht, Ausübung von Macht, ist ein Zeichen unseres tiefen und sündhaften Wunsches, von Gott unabhängig zu sein und über andere zu herrschen. Dahinter steckt die falsche Annahme, und das erleben wir immer selber, denke auch immer wieder, dass wir nur dann zufrieden sind, wenn wir die vollständige Kontrolle haben. Die Bibel lehrt uns, dass wir die Lust an der Macht und den Ehrgeiz zugunsten eines dienenden Herzens beiseite legen sollen. Und dass unser wahres Glück in der Übereinstimmung unseres Willens mit dem Willen Gottes liegt. Das Verständnis der Heilsarmee vom Umgang mit Macht ist stark geprägt durch Jesus, welcher beides ist, der Herrscher aller und der Diener aller. Und da die letzte Aussage führt uns wieder zum letzten Vers im heutigen Abschnitt, den wir gelesen haben im Kolosserbrief, der Vers 15. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Also, Christus hat sein Leben gegeben am Kreuz, ist gestorben für uns als Diener von allen Menschen. Gleichzeitig hat er den Sieg errungen mit seinem Tod über Schuld, über Tod und ist eben der Herrscher über alles und alle Macht. In Christus werden alle Macht und Gewalten entwaffnet und bloßgestellt in ihrer Ohnmacht. Am Kreuz hat er über sie triumphiert. Und Christus, möchte ich sagen, führt uns mit in seinem Triumphzug, wo wir das ein bisschen sehen auf dem Bild, in dem Triumphzug von seinem Sieg. Wir sind in diesem Triumphzug, laufen wir damit. Und als Heilsarmee das Jahr, vielleicht habt ihr das auch schon gelesen oder gehört, beten wir in diesem Jahr ganz besonders das Gebet: Dein Reich komme. Dein Reich komme. Gott soll können seine Macht offenbar werden und sein Reich aufbauen, auch durch unser Leben, in unserem Leben. Also wir sind nicht irgendwie verdrückt, neunmal auf einem kleinen Seitenweg oder auf einem Schleichweg, um uns irgendwelcher Macht zu unterwerfen in dieser Welt. Unsere Stellung in dieser ganzen Machtkonstellation in dieser Welt ist, wir gehören Christus. Und wir sind mit ihm in diesem Triumphzug, laufen wir mit auf gute Zukunft hin. Im 2. Korinther 2,14 lesen wir: von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch für uns alle, dass da, wo wir leben, wo wir sind, wo wir auf dem Weg sind, etwas darf zu spüren sein, zu schmücken sein von dem Duft von Gottes Gegenwart, wo in uns lebt. Sich gegen die Macht stellen von dieser Welt, ob es politische sind oder eine andere Macht, die auf uns einwirken, bedeutet auch immer Kampf. Und ich möchte einfach als Schlusswort noch die Vers lesen im Epheser 6, die uns bekannt sind, wo die Rede ist von der geistlichen Kampfesführung, oder zwei, drei Vers aus diesem Kapitel, als Wort für die neue Woche, die vor uns liegt, und für den Weg, der vor uns liegt. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum Nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Sieh's Wort. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Christus hat den Sieg schon errungen. Amen.